Crisis, What Crisis? 9. Staffel, konstruktiv in die Zukunft. Folge 2, Feedback, Fehler und Lernkultur. Herzlich willkommen bei Crisis, What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, What Crisis? Und wir sind in der zweiten Folge dieser 9. Staffel. Ich hoffe, die eine Woche mehr Pause dazwischen drin hat euch gut getan. Ihr erinnert euch noch an uns und wart schon gierig auf diese nächste Episode. Und Sven hat ja auch schon wieder den Bogen gelegt gehabt bei den letzten Sätzen. Und wir kommen heute zum Thema Feedback, Fehler und Lernkultur. Was braucht das? Warum ist das so wichtig, um ja konstruktiv, kreativ in die Zukunft zu marschieren? Sven, da gebe ich doch das Wort an dir. Schließlich hast du die Brücke gebaut.
Ja, wir waren ja so ein bisschen gekommen von wie ist Zukunft. Und ich glaube, wenn man über Zukunft nachdenkt, dann wird man um Fehler nicht drumherum kommen. Und darum ist das Thema halt ein so großes und wichtiges. Und die Haltung und Denkweise für die Zukunft eröffnen, mit Optimismus und mit ganz viel Kompetenz aufzumachen, bedeutet, wir müssen uns wahrscheinlich Gedanken darüber machen, wie geben wir Feedback, wie arbeiten wir weiter, wie entwickeln wir im Unternehmen. Und wir waren beim letzten Mal auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, Erfolg bestimmt sich manchmal gar nicht durchs Resultat auch, ne? Das war ja ein Teil da drin, sondern tatsächlich, wie gestalten wir den Weg dahin? Das macht eben auch einen Teil von Erfolg danach aus, von erfolgreich sein aus. Und da passt natürlich die Idee von, wie wollen wir Lernkultur machen oder wie machen wir aus Fehlern Lernkultur?
Das wäre ja die Variante dessen, wenn ich den Weg sehe, dass diese ganzen Parts ja mir eine Hilfestellung sind, ein Feedback geben als Resultat, um aus der daraus eine Lernkurve zu haben, um die, was du gemeint hast, hattest ja beim letzten Mal, vielleicht eine geplante, eine erwünschte Zukunft zu erreichen dann, ne? Dass ich also das auch als positive Effekte mit dazu nehme, dass ich aus dem Scheitern gescheiter werde.
Aber es ist eben nicht, dass, also wir haben ja gesagt, konstruktiv in die Zukunft, ne? Wir tapfen ja nun jetzt nicht, auch wenn wir rückwärtsgewandt immer mal wieder ein Feedback uns einholen, von Fehler zu Fehler, von Fehlentscheidung zu Fehlentscheidung, sondern wir bewerten ja die Situation mit den Erkenntnissen aus der Vergangenheit jetzt neu. Und da muss nicht alles in Übereinstimmung sein mit meinen heutigen Erkenntnissen. Würdest du das wieder tun? Ja, ich würde das wieder tun. Ja, ich würde das wieder tun, aber eventuell mit einigen anderen Dingen, die ich in diesem ständigen Lernprozess, dieses entwickelt habe oder die im Team entwickelt wurden oder die aus dem Umfeld gekommen sind, dass wir einfach sagen, es ist eben nicht die Wanderung von einem Fettnäpfchen oder Fehler zum nächsten Fehler. Und das führt mich dann zu einer tiefe Depression, weil ich weiß ja jetzt, wenn ich die Zahl der Fehler aus der Vergangenheit addiere oder nach vorne, dann wird die immer größer und immer schneller und immer kurzfristiger. Die Reaktionszeiten werden immer geringer, dass ich darauf reagiere, sondern dieses Feedback, ne, schau zurück, guck einfach mal an, hol's dir auch von anderen, sei realistisch, sei optimistisch, sei auch mutig, ist kein Fehler. Die philosophische Kategorie, was ist denn falsch und was ist richtig? Wer kann uns denn sagen, was war falsch und was war richtig? In der Rückschau. Und jetzt gehen wir einfach hin und sagen, in der Vorschau auf das in der Vision auf das, was dazukommt, weiß ich, es wird nicht alles erfolgreich sein. Zumindest nicht so, wie ich es mir im Ursprung vorgestellt habe. Ja, wenn ich sehe, wir arbeiten im Augenblick sehr viel in Start-up-Unternehmen, dann wundern die sich immer, wenn man sagt, 80% aller Startups sind zum Scheitern verurteilt. Molly, das war auch früher schon so, dass Unternehmen durchaus nicht den richtigen Weg gefunden haben, nicht das richtige Produkt gefunden haben, nicht die richtigen Partner gefunden haben, nicht den Zugang zum Kunden gefunden haben, etc. pp. Vielleicht nicht State of the Art waren oder es war zu früh oder zu spät, das Produkt. Das gab's schon immer. Das ist jetzt einfach nur mit neuen Begriffen belegt. Und jetzt gehe ich aber nicht hin und sage, der Misserfolg ist vorprogrammiert. Ich muss nur mutig sein und tapfer sein und motiviert mit sehendem Auge in diese Krise rennen. Das ist es ja gar nicht. Es ist ja viel, viel besser. Ja, ich bin in einem Unternehmen, da ist der Unternehmer gerade auf dem Weg, etwas komplett zu verändern in seinem, ja, in seinem Unternehmen zu digitalisieren, was er vorher noch nie gedacht hat, dass das überhaupt geht in so einem Produkt, das er anbietet. Und jetzt macht er mit seinen Menschen, die nicht IT-affin sind, mit seinen Menschen macht er jetzt plötzlich einen Digitalisierungsprozess, nicht aufgesetzt, sondern erstaunt einfach über seine Mitarbeiter. Und gestern hat er mir gesagt, du, ihr habt gute Leute, ne? Ja, du hast total tolle Leute. Und das ist der Garant für Erfolg, auch wenn wir unterwegs uns manchmal im Weg korrigieren müssen.
Ich habe, vielleicht ist es eine Wortklauberei, ich fand es immer wieder für mich oder auch für andere hilfreich, die Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum zu machen. Also für mich ist dieser Unterschied, ein Fehler ist etwas, wo ich im Endeffekt eine Fakten, eine Datenlage, was auch immer, habe einen Erfahrungsschatz und den ja im Endeffekt ignoriere oder nicht richtig bewertet habe und dann einen Fehler mache. Also wie zum Beispiel in der Produktionslinie, wenn dahinter, obwohl ja vorher definiert worden ist, wie dieser Prozess abzulaufen hat und dann hinterher kommt ein fehlerhaftes Produkt raus, dann ist irgendwas in diesem Prozess nicht so gelaufen, wie es definiert war. Ein Irrtum ist für mich etwas, ich habe noch keine Erfahrungswerte. Was ja auch während der Corona-Zeit mal immer, ich weiß nicht, kam es von Merkel, kam es von einem Unternehmer, die gesagt haben, naja, momentan irren wir uns voran, aber wir haben eben kleine Schritte, sodass diese Irrtümer sofort wieder zu einer Korrektur führen. Oder wenn man sich SpaceX anschaute, als die damals die ersten Raketen da und um die Ohren geflogen sind und alle hämisch geschaut haben, haha, was verbrennt der für Geld? Und Elon Musk hat damals gesagt, nee, das ist für das, was wir brauchen. Wir schaffen gerade momentan unheimlich viele Daten, aus denen wir lernen können, wie wir es richtig machen, weil wir die anderen Sachen jetzt wissen, was nicht funktioniert oder was wir unterschätzt haben, was in dem Teil ist. Also der hat ganz bewusst am Anfang ja dieses Bum, 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 Bum in schnellen Teilen, wo ihm diese Raketen um die Ohren geflogen sind, wo er gesagt hat, ja, aber das ist der einzige Weg, um schnell zu lernen und nicht nur auf dem Reißbrett die Erfahrung zu machen, ne?
Aber das, was wir noch mitnehmen müssen, auch aus der Zeit, erinnert euch, ich weiß jetzt nicht, welche Episode es war, aber weil du gerade Corona sagst, da haben wir das ja mal ganz intensiv besprochen, diese 10 Schritte in der Krisenintervention. Und da war ein Schritt, den wir jetzt hier vielleicht wieder vorziehen können, dieses Leben in der Lage. Das, was ja damals für viele Menschen überraschend und neu war, dass so ein militärischer Begriff jetzt Einzug nimmt in Unternehmensführung, in die Organisationsentwicklung in Unternehmen, einfach zu sagen, ich muss halt in der Lage leben. Wenn ich in der Lage lebe, dann muss ich auch in der Lage sein, mal einen Fehler zu begehen oder einem Irrtum aufzusitzen. Aber in der Lage auch sein, dann wieder davon wegzukommen, loszulassen.
Dann sind wir wieder beim Loslassen gewesen. Also das heißt, mich nicht an irgendwas zu beißen, sondern immer diesen Schritt zurückzunehmen, das Lage wieder neu zu sondieren, neu zu bewerten und zu sagen, okay, macht Sinn, in die Richtung weiterzudenken oder ich brauche eine kleine Kurskorrektur, ne?
Und ich glaube, um das mal einmal so konkret auch in Unternehmen dann reinzudenken, wo wir immer ja vielleicht auch für vordenken wollen, wäre dann tatsächlich mal die ganz einfache Frage, wann in meiner Arbeitswoche gibt es diesen Punkt, wo ich tatsächlich genau das bewerte. Also wie viel habe ich geirrt und wie lange irre ich? Im wahrsten Sinne des Wortes, mache ich das ein halbes Jahr, mache ich das einen halben Tag? Und was sind eigentlich unsere Rituale und organisatorischen Arbeitsschritte, die genau diese Phase des Irrens nur so lange zulassen, wie sie uns gut tut? Also wie sie wirklich, man sagt ja bei Fehler, das ist nur anders geschrieben, Helfer. Also ich kann die Buchstaben umdrehen und dann ist es eben eine Möglichkeit, die mir hilft. Und die muss ich nur vielleicht für mich festlegen, in welchen Abständen muss ich diese Helfer tatsächlich nutzen. Wie weit lasse ich eskalieren, ohne einen Gewinn zu haben. Ne? Und dann ist es das bei dem SpaceX-Beispiel dann tatsächlich, na okay, das ist schon ganz schön weit, wenn du das Ding explodieren lässt. Ne? Von der Idee her wäre es natürlich viel schöner, es vorher erkannt zu haben. Aber ich habe halt dann gelernt, so geht's schneller. Also ich mache einfach die radikale Form und lasse es sehr weit erstmal eskalieren und habe dann einen großen Schritt gemacht. Taktik könnte anders sein, kleine Schritte brauchen aber vielleicht länger.
Ja, es kann ja sein, dass Simulationen zwar scheinbar funktioniert haben, aber trotzdem in der Realität Fakten, die im Simulationsprojekt, die in diesen Datenmodellen einfach noch gar nicht erkannt worden sind, dass die einen Einfluss haben.
Aber jetzt, ohne dass wir Raketen explodieren lassen, diese Technik, wir kommen ja noch mal dazu, zu Kreativitätstechnik auch, aber Try and Error, also Versuch und Irrtum, ist ja durchaus eine Möglichkeit, die sich, dazu brauche ich halt sehr viel Mut, ich auch den Mut zu einem Fehler oder den Mut ein Tüttelchen zur Lücke, aber ich muss das ja gar nicht machen. Nicht immer. Das kann ein Mittel sein. Bei SpaceX war das vielleicht so. Es war, glaube ich, nicht gewollt, aber es war schon eine Option, die durchaus durchkalkuliert war. Ich glaube auch in den Modellen berechnet. Das kann durchaus sein, ist auch eine Nummer zu groß. In unseren kleinen Unternehmen wird die Nummer ja nie so groß. Aber Versuch und Irrtum, wenn es denn so ist und ich mir vorher klar ist und ich vorher kommuniziert habe, Leute, wir können jetzt aufhören zu diskutieren und alle Möglichkeiten abwägen und für und wieder diskutieren, aber die Zeit gebietet uns, weil wir einen bestimmten Druck haben auf unser Produkt, auf unsere Dienstleistung, gebietet uns jetzt zu einer Lösung zu kommen, die noch nicht 120% optimal ist, perfekt ist, weil dann werden wir da nie hinkommen, sondern die einfach erstmal uns einen großen Schritt voranbringt und ich dem Kunden auch sagen kann, wir haben es probiert, es funktioniert nicht. Ja. Dann aber fragen, wie geht's dir dabei? Ja.
Das wäre jetzt boshaft gesagt die Variante, das Produkt reift beim Kunden. Nein, also da gibt es noch eine Differenzierung dazwischen.
Richtig, na klar. Vielleicht reift es auch mit dem Kunden.
Tut es ja an vielen Stellen heute schon.
Ja.
Also ich glaube, da muss man ja einfach sagen, da haben wir schon große Schritte hingemacht, ob das aus Kundensicht immer so zufriedenstellend ist, wie das gehandhabt wird, aber ja, ist so. Ich würde noch mal einen Gedanken reinschmeißen.
Ja, entschuldige.
Zur Lernkultur. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, 2020, weil wir haben jetzt 25, da passt das ganz gut zu, und Weltwirtschaftsforum haben wir auch gerade wieder durch, oder sind wir dabei, gibt es eine Aussage von dem 2020er Weltwirtschaftsforum, dass ungefähr 50% aller Arbeitnehmenden umgeschult werden müssen, neu lernen müssen, um eigentlich in ihrer persönlichen Funktion im Unternehmen überhaupt noch erfolgreich zu sein. Jetzt sind die 5 Jahre um. Also eigentlich müssten wir das jetzt sehen, und wir sehen das nicht so, wie wir das damals verstanden haben wahrscheinlich. Da haben wir alle gedacht, okay, der Baggerfahrer ist jetzt Straßenbahnfahrer oder sowas, ne? Nein, so wird es nicht, war es nicht gemeint, sondern genau das, was ihr gerade rausgearbeitet habt, diese Qualitäten zu entwickeln, das ist wahrscheinlich für 50% der Arbeitsplätze nötig gewesen. Also ich muss eigentlich genau dieses, wir entwickeln ständig weiter, es ist ungewiss, keine Ahnung, was du morgen brauchst, so Grundfähigkeiten steuern im Unternehmen und eben neu lernen für viele.
Aber das ist, und ich will jetzt nicht politisch werden, aber das ist eine Grundvoraussetzung, diese Flexibilität, Bereitschaft, etwas Neues zu lernen. Das ist eben nicht einfach nur umzuschulen vom Baggerfahrer zum Straßenbahnfahrer oder umgedreht, sondern eben auf innovative Dinge eine Grundvoraussetzung für den Erhalt des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Da sind wir ganz weit von weg, weil wir in vielen Unternehmen, aber auch in den Rahmenbedingungen zurzeit ausgebremst werden, um solche Dinge überhaupt tun zu können oder bereit sind, sie zu tun, weil sie nicht genügend auch Anerkennung finden in der Gesellschaft. Oder ja, und das ist das, wenn wir da hinkommen wollen. Ich hatte eben schon von diesem einen Beispiel erzählt. Dort machen wir mit den Möglichkeiten von IT oder ich will jetzt nicht sagen von KI eine Mitarbeiterbefragung in einer rasend kurzen Zeit. Also die Frage vorhin war ja, wie geht's dir dabei in unserem Prozess? Wie geht's eigentlich unseren Mitarbeitern? Wir machen also dort eine Befragung, die in einem Unternehmen, das bisher ganz wenig Möglichkeiten KI genutzt hat, die wir permanent wiederholen können. Wir sind jetzt in dieser ersten Testphase in dem Unternehmen und die Feedbacks, die wir bisher bekommen haben, bei aller Skepsis, oh, das können wir nicht, das gibt es in unserer Branche gar nicht, das haben wir noch nie so gemacht, ne, und wollen wir das nicht wie immer machen oder so, diese Skepsis, die dabei war, es schlägt im Augenblick um in ein oh, Erstaunsein, boah, das geht ja doch und das können wir ja doch machen, das funktioniert und wie schnell das auch ging und jetzt fehlt nur eins, nämlich Kontinuität und auch der Wille, das, was ich dort an Erkenntniszuwachs habe, jetzt zu nutzen für die Zukunft. Für eine Zukunft.
Und, mir fällt bei diesem Erkenntnisgewinn dann immer noch ein, da kommt eigentlich so der nächste Teil, für den wir eigentlich schon neu gelernt hätten, nicht alle angekommen. Wahrscheinlich ist diese Idee von Wissen nur noch dann handhabbar, wenn ich es teile. Das heißt, ich kann gar nicht alle Fehler selber machen. Also kann ich schon, dauert halt ewig, sondern ich muss das auch jetzt, müsste das teilen und würde dann in dem Austausch einen Wettbewerbsvorteil, der heißt an Kooperation zu Innovation hinkriegen. Das wäre dann auch noch ein Aspekt, den ich ganz spannend finde, der übrigens sehr, sehr gut untersucht ist, ne? Auf welche Wirkungen das für Unternehmen dann trifft, wenn ich das noch zulasse, mit anderen in den Austausch zu gehen.
Das sind wir wieder bei der Feedback-Schleife. Also ich bekomme einmal ja Ideen oder gerade durch diese Kooperation, durch dieses Zusammenwirken, Aspekte, Blickwinkel mit rein, die ich vorher allein wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte. Ne?
Das, Sven, das ist das, was wir jetzt immer stärker in einer sich entsolidarisierenden Gesellschaft gerade im Unternehmen zuallererst mal üben können. Einfach dieser Austausch, diese Offenheit, diese neue Offenheit, die ja überall propagiert wird, aber in den Werten leben wir oft bei Neid und Missgunst und Gier. Und jetzt kann ich das ja, diesen Spagat, den ich machen muss, in meinem Unternehmen zu schaffen, dass ich eben das nicht habe, ja, dass es eben keine Diskrepanz gibt zwischen der Verwaltung und der Produktion oder dem Vertrieb und der Geschäftsleitung oder wo auch immer diese Dinge dann hochbloppen, ja, dass ich das jetzt erstmal im kleinen Rahmen in meinem Unternehmen erstmal testen kann, in meiner Verwaltung auch. Ne? Und diese neue Offenheit, das ist eine gigantische Herausforderung, vor der wir im Augenblick stehen. Und dieses nach vorn denken, ja, auch mal immer wieder diesen Kreis Altes über Bord schmeißen, loszulassen und sagen, hey, lasst uns doch was Neues probieren und wenn wir scheitern, dann bitte schön zusammen.
Was brauchen wir denn, damit wir diesen Weg, also ich erlebe ja auch immer wieder sehr unterschiedlich, also die einen, die sehr offen für alles sind, die anderen, die aber so an den Bestehenden, du bist ja auch eher festhalten und sagen, warum soll man das denn jetzt schon abschaffen, das funktioniert doch noch, Klammer auf, Klammer zu. Wo ist denn da auch so? Wie kann ich mich da hinbringen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sind wir wieder beim Loslassen? Etwas, das noch funktioniert, schon sein zu lassen? Wir kennen ja auch diese Entwicklungszyklen, die immer erst beim Stein ansteigen und dann oben wieder ihre Abflachkurve haben. Also wie kriege ich es hin, dass ich das gut verzahne, dass diese Stufen gut miteinander funktionieren?
Gut, sehr gute Frage. Ich glaube, vielleicht ist es auch für die nächsten Folgen nochmal so eine Geschichte. Was dort diese neue Offenheit, ne, die beginnt bei in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, mit der Bereitschaft, das Informationsmanagement top-down und bottom-up komplett zu durchdenken, neu zu denken und zu sagen, diese Offenheit heißt einfach auch, braucht eine Voraussetzung, die heißt Transparenz.
Und ich würde nochmal aus einer anderen Perspektive antworten, Manfred. Ich glaube, ein Teil dieser Offenheit macht die Antwort auf die Frage, die du da gestellt hast, unmöglich, weil ich weiß es nicht. Ich kenne Teilbausteine, die eine Wirkung entfachen könnten, aber wenn ich wüsste, wie es geht, dann würde ich ja genau in das Denkmuster zurückgreifen, was wir gesagt haben, was es so nicht mehr adäquat umsetzbar gibt. Also ich muss mich auch darauf einlassen und ich kann mir natürlich Hilfe holen oder ich kann Bereiche davon angucken. Und der Uwe hat eins gerade gesagt, wahrscheinlich Transparenz, Kommunikation, Informationsfluss könnte eins sein. Und die Feedback-Kultur und wie machen wir Lernen, das sind auch alles welche. Aber am Ende diese Mischung rauszufinden, das ist genau dieses, worüber wir eigentlich reden. Das werden wir probieren müssen. Und dann wird auch mal eine Rakete explodieren.
So ist das. Aber ich glaube gerade, das ist ja das, dieses Loslassen und Transparenz. Ne? Wir noch basiert ja sehr häufig diese Fehlmeinung, worauf baut sich meine Position auf, meine intuitiven Machtposition auf Herrschaftswissen. Und jetzt müssen wir aber hingehen und stärker noch, glaube ich, etwas kommunizieren, wenn ich alle Potenziale im Unternehmen heben will. Auch ich habe jetzt so ein Beispiel, dort ist ein Mitarbeiter aus dem Lager, der sitzt in einem Lager und der ist jetzt IT-technisch das erste Mal nicht in sein Bestellwesen, das hat er schon immer gehabt, ja, sondern in andere Informationsstränge im Unternehmen eingebunden. Der ist in keine Informationsgeschichte eingebunden gewesen, in der klassischen Art. Ja, der hatte einfach gesessen und gewartet, bis eine Bestellung kommt oder eine Lieferung und hat das dann reingegeben und rausgegeben. Was ringsherum passiert, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie die Vision des Unternehmens, die Mission, wie die Strategie des Unternehmens ist, davon hatte der keine Ahnung. Er hat einfach nur gesagt, mein Lager sieht aufgeräumt aus und das, was mir geliefert wird, lege ich ins richtige Regal. Wenn der übrigens ausfällt, weiß keiner, wo was liegt. Ja. Aber er ist in die Gesamtstrategie nicht eingebunden. Plötzlich haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wovon träumst du? Und dann hat er uns erzählt, wie er sich die Entwicklung im Unternehmen vorstellt. Jetzt mal unverdorben durch alle anderen Informationen, die ja gar nicht zur Verfügung stehen, hat der plötzlich Ideen entwickelt, wo die anderen gesagt haben, haben wir noch nie drüber nachgedacht.
Und das wäre für mich auch vielleicht wieder so der Rahmen und fast Schlusswort in unsere Richtung. Ne? Also wenn man, es gibt große und viele Unternehmen in Deutschland, ne? Wenn man bei SAP so ein bisschen stöbert, dann findet man bei Lernkultur ja tatsächlich so Aussagen, eine Ermutigung zur altersübergreifenden und abteilungsübergreifenden und vielleicht auch unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit. Das gilt es mit Leben zu füllen. Genau den Teil.
Da gehen wir dann bei der nächsten Episode nochmal weiter drauf ein, auf unserem Weg hier. Bleibt uns also gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.